Hallo und herzlich willkommen bei unserer Vortragsreihe Überwinder, wenn Gott dein Leben prägt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns in den letzten Malen die Themen aus der Offenbarung etwas genauer angeschaut und sind ein bisschen in die Tiefe gegangen, wenn es darum geht, dass die Bibel über das Thema Überwinder spricht. Die Bibel erwähnt in Offenbarung Kapitel 7, dass es eine besondere Zeit geben wird, in der Menschen am Ende der Welt mit einer großen Trübsal konfrontiert werden. Die Bibel sagt, dass an dieser Stelle ein ganz besonderer Schutz Gottes versprochen ist. Dieser Schutz Gottes, das Siegel Gottes, soll auf diese Gläubigen gedrückt werden. Dieses Siegel bekommen die 144.000, die aus den Stämmen Israels sind. Wir hatten ganz am Anfang gesehen, dass diese Stämme nicht das buchstäbliche Israel meinen, sondern symbolisch gemeint sind. Und wir erkennen, dass diese einzelnen Stämme, die hier erwähnt werden, ein Beispiel sind für Menschen, die am Ende der Zeit leben, wie es möglich ist, den Blick auf Jesus zu richten und Überwinder zu werden. Denn die Frage lautet, wer kann bestehen am Tag des Herrn, wenn er dann kommen wird? Und das Schöne und das Hoffnungsvolle an der Offenbarung ist, es ist möglich, dass wenn du dein Leben in die Hand Jesu legst, du zu diesen Überwindern gehörst. Was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und so haben wir das letzte Mal gesehen, dass auch Gott im Leben eines Simeons viel machen kann. Gott kann einen Menschen, der mit seinen Leidenschaften kämpft, mit seinen Begierden am Ringen ist, zu einem Sieger machen. Die beste Vorbeugung für die Begierde, könnten wir vielleicht zusammenfassen, ist Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen, die Gott ihr Leben anvertraut haben. Gott möchte auch dir diesen Sieg schenken. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen mit diesem zweiten, den Levi. Simeon und Levi hatten gemeinsam eine Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung war sehr schmerzhaft und sie drückte das aus, was sie eigentlich innerlich auffühlte. Wir werden heute noch mal kurz darauf zurückkommen. Aber bei all dem sehen wir, dass dort immer ein ringender Kampf ist. Auch bei Simeon, der mit seinen Leidenschaften kämpfen musste, erkennen wir, dass es Menschen gab, die auch in diesem Kampf standen. Wir hatten das Beispiel von Josef gesehen und wie er seinen Blick in diesem Moment der Versuchung auf Gott richtete und der Begierde und der Versuchung floh. Heute wollen wir ein bisschen genauer das Leben von Levi anschauen. Lasst uns dazu die Bibel aufschlagen im ersten Buch Mose. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein. Denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Der Name des ersten Sohnes, Ruben, den Lea auf die Welt brachte, hatte die Bedeutung, siehe ein Sohn. Ihr zweiter Sohn, Simeon, hatte die Bedeutung, er hört. Gott erhörte sie in ihrem Leid. Und der dritte Sohn, den Lea nun jetzt auf die Welt brachte, war Levi. Die Bedeutung, die in dem Namen von Levi steckt, hat einen tieferen Sinn. Denn es war nicht nur Lea, die zu ihrem Mann Jakob zurückgebunden werden wollte, sondern letztendlich sollte auch durch Levi das Volk Israel zu diesem himmlischen Mann zurückgebunden werden, nämlich zu Jesus Christus, zu Gott selber. Und da erkennen wir schon, dass es eine prophetische Bedeutung hat, die dieser Mann Levi und später auch der Stamm erfüllen sollte. Aber wie hat das damals stattgefunden? Denn wenn wir uns jetzt den Bericht von Jakob anschauen an seinem Sterbebett, da sehen wir, dass es um etwas ganz anderes ging. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 49, Abvers 5. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, der so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Wir sehen hier, dass Jakob kein Wort des Lobes für weder Simeon noch Levi übrig hatte. Ganz im Gegenteil, er erinnert sich an diesen Moment, wo die beiden überlegt hatten, wie sie den Sichemeter übel antun konnten. Wir erinnern uns, dass es Simeon und Levi waren, die dann diese ganze Stadt vernichtet hatten. Jakob war so bestürzt darüber, dass er sich nicht mehr vorstellen konnte, was er tun sollte, denn sie waren in der Minderheit. Und so hatte er Angst. Das, was er hier tut, ist eine Umkehrung der Namen dieser beiden Brüder. Simeon, der, der hört oder Gott hört, und Levi, der, der bindet. Sein Rat soll nicht in die Versammlung kommen und sein Herz will sich nicht binden. Mit anderen Worten, er will nicht hören, Simeon, und er will sich nicht binden lassen, Levi. Warum? Weil das, was sie getan haben, ein absolutes Gräuel war für ihn. Levi allerdings merken wir, dass er immer in gemeinsamer Sache mit seinem Bruder Simeon unterwegs war. Und gerade da lernen wir schon einen ganz entscheidenden Wesenszug von diesem Mann. Er handelte immer gemeinsam mit seinem Bruder. Er hatte kein eigenes Rückgrat und er konnte nicht zum Bösen Nein sagen. Gerade an dieser Stelle frage ich mich, ob das nicht schon etwas ist, worüber wir viel nachdenken sollten. Mit welchen Menschen komme ich zusammen? Mit welchen Menschen verbringe ich Zeit? Ich glaube, es ist wichtig, aufzupassen, wer die Menschen sind, die mich beeinflussen, mit welchen ich Zeit verbringe und ob sie mich in eine Richtung ziehen, die vielleicht einen schlechten Einfluss für mich mitbringen. Jakob hatte deswegen vor, die beiden zu trennen, beziehungsweise auch ihre Stämme zu trennen. Wir lesen in Vers 7 ganz am Ende: Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Genau das erfüllte sich bei beiden Stämmen. Simeon bekam letztendlich ein so kleines Erbe, dass man meinen könnte, er hätte überhaupt keins bekommen. Das Gebiet, was Simeon damals bekam, war so gering, dass es von dem Stamm Juda im Süden des Landes gänzlich verschluckt wurde. Und auch alle Städte, die in dem Gebiet Simeons waren, gehörten letztendlich auch zu dem Stamm Juda. Wenn wir uns dann anschauen, was mit dem Stamm Levi passiert ist, auch bei ihm erfüllte sich die Vorhersage seines Vaters Jakob. Levi war verstreut in ganz Israel. Sowohl auf der einen Seite des Jordans als auch auf der anderen Seite bekamen sie zwar Städte, aber kein eigenes Land. Und so sehen wir, dass diese Worte eine Bedeutung hatten, die sich dann später auch erfüllt hatte. Sie sollten rastlos sein, kein wirkliches Zuhause haben. Man fragt sich an dieser Stelle, wie ist es dann also möglich, dass dieser Fluch von Jakob sich überhaupt in einen Segen umwandelt? Ist es überhaupt möglich, dass Jakob etwas Positives über diesen Sohn sagen konnte? Und wir erkennen hier schon, dass Jakob diesen Fluch aussprach aufgrund der Wesenszüge von Levi, aufgrund seines Charakters, aufgrund dessen, wie er gestrickt war. Ein Mensch, der kein Rückgrat hatte, ein Mensch, der sich eher anhängte und dann seine Leidenschaften freien Lauf ließ. Der Charakter wird allerdings geprägt durch den Alltag, durch die kleinen Dinge des Lebens und durch das, was sich ständig wiederholt. Und wir haben schon öfters gesehen, dass ein Charakter gerade dann in einer Krise zutage tritt. Dann erkennt man, wo ein Mensch steht. Und es gab eine solche Krise in der Geschichte von Israel. Und an dieser Geschichte wollen wir sehen, wie Menschen aus dem Stamm Levi unterschiedlich reagiert haben. Es ist die Geschichte, wo das Volk Israel am Berg Sinai war. Sie waren am Fuße dieses Berges und Mose war hinaufgegangen auf den Berg, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott wollte Mose begegnen. Und hier begegnet uns dieses beide Brüderpaar, Mose und Aaron. Die Bibel sagt, dass die beiden aus dem Stamm Levi waren. Und während der eine Bruder sich entschied, oben auf den Berg zu gehen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, auf die Stimme Gottes zu hören, ist es der andere, nämlich Aaron, der unten am Fuß des Berges bleibt. Was jetzt geschieht, ist sonderbar. Aber es ist unverständlich. Das Volk Israel auf der Wüstenwanderung und raus aus Ägypten fragen sich, wo soll das Ganze hingehen? Wir sind mitten in der Wüste. Wo wollt ihr uns bitte hinführen? Außerdem, Aaron, haben wir Mose schon lange nicht gesehen. Und wir wissen gar nicht, ob es diesen Gott wirklich gibt. Es kommen Zweifel auf in dieser Situation. Und so manches Mal sind es auch Zweifel, die uns Menschen bewegen. Gerade in dieser Krise kommt jetzt auch der Charakter von Aaron zu tragen. Aaron entscheidet sich, dass er das Volk anspricht und sagt: Gut, Mose kommt nicht vom Berg herunter. Ich möchte auf euch hören. Bringt mir doch alles, was ihr dort habt, an Gold. Und wir wollen einen neuen Gott machen. Wir wollen ein goldenes Kalb machen, damit wir es anbeten. Und ein Fest. Und genau das tun sie auch. Die Menschen nehmen all ihr Gold, was sie dort haben, und geben es dem Aaron. Und die Bibel sagt, dass Aaron daraus ein gegossenes Bild macht und es ein großes Fest gibt und sie diesen einen Götzen anbeten. Wir sehen, dass Aaron an dieser Stelle aufgrund des Gruppendrucks nicht Nein sagen konnte. Aufs Neue wird hier der Wesenszug von dem Stammvater Levi wiederholt. Und Aaron konnte nicht dem Bösen widerstehen. Er ließ sich einfach gehen und war gewillt, dem Volk das zu geben, was sie wollten. Mose allerdings war oben auf dem Berg. Und während Gott dort oben mit Mose sprach und ihm die 10 Gebote gab, geschah dort unten ein großes Fest für den Götzen. Interessant ist, und das werden wir jetzt sehen, dass der Stamm Levi anders reagierte auf die Einladung und Aufforderung Gottes. Wir wollen uns den Text ein bisschen genauer anschauen. In 2. Mose 32 heißt es, da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Ab Vers 21 lesen wir dann, wie die Geschichte weiterging. Und Mose sagte zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über es gebracht hast? Aaron aber sagte, der Zorn meines Herrn entbrenne nicht. Du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Sie haben nämlich zu mir gesagt, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir. Und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Es ist schon eine schlechte Ausrede gewesen, dass er sagte, das ganze Gold kam zusammen und plötzlich entstand dieses Kalb. Wir merken, Aaron war schwach in diesem Moment. Er hatte nicht den Mut, inmitten des Gruppendrucks zu sagen, wofür er steht. Er konnte nicht eine alleinige Entscheidung treffen für Gott, sondern er ließ sich leiten durch den Druck der anderen. Wiederum den Wesenszug von dem Urahn Levi. Wir lesen ein bisschen weiter. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen, zur Schadenfreude ihrer Gegner, da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder lege sein Schwert an die Hüfte, geht im Lager hin und zurück, von Tor zu Tor, und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Und die Geschichte ist schon sehr tragisch. Dieser ganze Aufstand gegen Gott und dass sie sich abgekehrt hatten von dem, der sie aus Ägypten rausgeholt hatte, bei all den Wundern, die sie gesehen hatten, bei all den Erfahrungen, sie wandten sich ab von dem lebendigen Herrn. Und es war einzig und allein der Stamm Levi. Sie gehorchten der Stimme des Mose. Und es heißt dann im letzten Abschnitt, darauf sagte Mose, weiht euch heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Wer ist für den Herrn? Das war die Frage von Mose. Wer wird sich auf die Seite von Gott stellen inmitten dieses Abfalls, inmitten eines Moments, wo sich die Gläubigen von Gottes wahren Wegen abgekehrt hatten? Und das Beeindruckende ist, dass ein ganzer Stamm geschlossen wie ein Mann seine Lektion gelernt hatte. Sie hatten gelernt, alleine zu stehen und sich nicht von dem abhängig zu wissen, was die anderen dachten. Sie hatten etwas gelernt, was Aaron nicht gelernt hatte. Der Stamm Levi stand nun da. Sie führten diesen Auftrag aus. Sie waren gehorsam. Und wir erkennen hier, dass aufgrund dieser Entscheidung, alleine zu stehen, für den Herrn, entschlossen, loyal zu seinem Wort, dass sie dadurch den Lohn bekommen haben, den Segen, der eigentlich dem Erstgeborenen zustand, nämlich den Lohn, eine geistliche Verantwortung in Israel zu übernehmen. Diese geistliche Verantwortung des Priestertums gehörte eigentlich dem Erstgeborenen. Aber weil der Erstgeborene Ruben das Bett seines Vaters entwürdigt hatte, kam es zu dieser Situation, dass Gott nun den Stamm Levi auserkoren hatte. Sie sollten jetzt die geistliche Führung übernehmen. Und das Interessante ist, dass jetzt hier der Charakter von dem Sohn Jakobs, dessen Name der, der bindet, bedeutet, wo Lea sagte, ich möchte durch diesen Sohn wieder zu Jakob gebunden werden, dass die Bedeutung hier jetzt eine größere Tragweite bekommt. Es wird genau dieser Stamm Levi, der letztendlich das Volk zu dem wahren Gott wieder zurückbinden wird. Eine besondere Charaktereigenschaft, ein besonderes Wesensmerkmal. Ein bisschen weiter lesen wir dann in der Geschichte vom Volk Israel folgenden Bericht aus 4. Buch Mose. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen als Gabe aus der Mitte der Söhne Israel gegeben, den Dienst der Söhne Israel am Zelt der Begegnung auszuüben und für die Söhne Israel Sühnung zu erwirken, damit unter den Söhnen Israel keine Plage dadurch entsteht, dass die Söhne Israel sich dem Heiligtum nähern. Gott berief diesen Stamm. Sie sollten Sühne schaffen. Sie sollten die Freundschaft zwischen Gott und seinen Kindern aufrechterhalten. Man könnte sozusagen sagen, es ist ein Bindeglied. Und wir werden jetzt sehen, dass dieses Bindeglied so entscheidend wird, selbst für uns heute. Denn wir behalten im Hinterkopf, dass wenn wir an die Offenbarung 7 denken, es dort um 12.000 Versiegelte aus dem Stamm Levi geht, die ein Vorbild sind für uns und die eine besondere Eigenschaft haben. Sie spiegeln einen Charakter wider, der auch bei Gläubigen am Ende der Zeit gefunden werden soll, die am großen Tag des Herrn bestehen werden. Jakob hatte allerdings keinen Segen für seinen Sohn Levi. Bei Mose allerdings, am Ende der Zeit der Wüstenwanderung, geschieht etwas ganz Neues. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 33. Und über Levi sprach er, deine Lose, Licht und Recht sollen bleiben bei deinem Getreuen. In Vers 10 heißt es, sie lehren Jakob deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie bringen Räucherwerk vor dein Angesicht und Ganzopfer auf deinen Altar. Herr, segne seine Macht und lass dir gefallen die Werke seiner Hände. Levi hatte nun als Stamm eine Lektion gelernt, sodass Mose am Ende der Zeit der Wüstenwanderung sagen konnte, Levi, du wirst das Volk unterweisen. Du sollst gesegnet sein. Das, wo Jakob kein Wort übrig hatte für seinen Sohn, das wandelte Mose nun in eine Segnung. Und er sagte, euch ist bestimmt, das Gesetz Gottes unter eurem Volk wieder aufzurichten. Einige Zeit später, in der Geschichte Israels, taucht der Stamm Levi aufs Neue auf. Es ist eine Zeit, in der Levi wieder herausgefordert ist, seiner neuen Berufung nachzukommen, nämlich ein Bindeglied zu sein zwischen den Gläubigen und Gott. Wir lesen im Buch Nehemia. Und sie, die Leviten, legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und ich überspringe jetzt, und es heißt dort am Ende von Vers 9, und sie sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und am Ende von Vers 10 heißt es, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Levi hatte auch damals, als die Zurückgekehrten aus dem Exil ein neues Zuhause aufbauen sollte, eine besondere Aufgabe gehabt. Als es darum ging, aus einer Trübsal wieder rauszukommen, waren es gerade die Leviten, die das Volk ermutigt hatten. Sie lasen ihnen aus der Heiligen Schrift vor. Und das traf die Gläubigen so sehr im Herzen, dass sie darüber weinten. Ja, wir sehen, dass Levi eine Aufgabe übernimmt, die das Herz der gläubigen Menschen, aber auch des ganzen Volkes ansprechen sollte. Ich lerne eins daraus. Levi ruft auf, nach schwierigen Zeiten, nach Zeiten, in denen vielleicht das Volk durch eine Wüste gegangen ist und auch wir Menschen vielleicht durch eine Wüste gehen, dass es dort welche gibt, die uns wieder aufmerksam machen auf Gottes Wort. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben in die Hand Gottes legen wollen und dass das schon Teil ihres Wesens wird. Gott prägt solche Menschen, indem sie das Wort Gottes in Ehren halten. Jesus selber sagte, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das lernten die Leviten. Und so können auch wir das lernen, dass wir nicht bekümmert sind, auch wenn uns vielleicht im Herzen Traurigkeit widerfährt, wenn wir Gottes Stimme hören, aber dass wir freudig sein sollen, weil Gott uns wieder aufrichten möchte. Dass selbst wenn wir vielleicht nicht im richtigen Moment zu Gott gestanden sind wie Aaron und er vielleicht nicht zum Bösen Nein gesagt hatte, sich vielmehr überreden ließ, dass wir von Mose lernen können und von diesem Stamm, das Wort Gottes in Ehren zu halten und uns nach diesen Worten zu orientieren. Ich möchte gerne noch ein anderes Beispiel aus dem Stamm Levi erwähnen. Aaron hatte versagt, aber er wurde später ein starker Charakter. Er hatte das erlebt, was auch damals der Urahn Levi erlebt hatte. Aber es gibt noch einen anderen, nämlich Mose. Und wir lesen über Mose einen ganz besonderen Bericht. Wir lesen in der Heiligen Schrift im 4. Buch Mose, Kapitel 12, Folgendes. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Wie ist es möglich, dass man hier so zwei unterschiedliche Menschen hat, die aber nur aus einem Stamm kommen? Es ist dadurch möglich, dass einer seinen Blick auf Jesus Christus gerichtet hat, auf den Gott des Himmels. Es heißt, dass Mose, ein Levit, einen solchen Charakter entwickelt hatte durch die Gnade Gottes, dass er der demütigste Mensch auf Erden genannt wird. Mose hatte gelernt, seinen Blick auf Jesus Christus zu richten. Die Bibel nennt ihn den demütigsten Menschen, der auf Erden war. Aber er war nicht immer so. Denn wenn wir uns erinnern, hat auch Mose einmal in der Wüste aus seinem Zorn heraus auf den Felsen geschlagen. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Das heißt, auch der Charakter von Mose wurde geprägt mit der Zeit. Das Leben war das, was letztendlich ihn zu diesem Mann machte. Er schaute auf Jesus Christus. Und Jesus wurde ihm dieses große Vorbild. Jesus sagte in seinem Evangelium an die Menschen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mose hatte genau diesen Jesus vor seinen Augen gehabt. Er hatte gelernt, mit den Schwächen seines Charakters umzugehen. Er hat es Gott hingegeben. Und er stand für ihn da, wie ein Mann. Er hatte sich entschieden, Gottes Wort aufzurichten unter seinem Volk. Er hatte sogar Fürsprache gehalten, als Gott sein Volk verwerfen wollte. Aber letztendlich merkte er, Gott allein kann ihn zu einem solchen Führer machen. Die Bibel schlägt nun einen großen Bogen von der Priesterschaft der Leviten hin zu uns Gläubigen. Und wir gehen dafür ins Neue Testament, in den ersten Petrusbrief. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott ruft uns auf, diese Aufgabe der Leviten zu übernehmen. Priester, du und ich, was nichts anderes bedeutet, eine bindende Beziehung zwischen Gott und uns, eine bindende Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Denn wir können nur das wiedergeben, was wir selber erlebt haben. Aber gerade hier macht uns Petrus aufmerksam, dass wir eingeladen sind, uns an diesen Herrn zu wenden, so wie Mose es lernte. Dass wir lernen von dem, der sich darstellt als der, kommet her zu mir alle. Jesus möchte uns verbinden mit ihm. Die Leviten von heute sind Menschen, die vielleicht manche schlechten Weggefährten hatten. Sie standen vielleicht nicht immer zum Wort des Herrn und waren geprägt von dem, was andere über sie dachten. Aber Gott lädt dich ein, wenn er dich ruft, wie damals bei Mose, wer wird sich auf die Seite des Herrn stellen? Dass du sagst, hier bin ich, ich möchte mich zu dir hinwenden. Die Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung. Die Leviten haben sich entschlossen, Gottes Wort hochzuhalten in ihrer Mitte und dem Wort Gottes zu gehorchen und zu folgen. Die Hoffnung gilt auch für uns. Gott möchte in dein Herz sprechen und möchte dich berühren und möchte sagen, ich bin der, der dein Leben prägen will. Wenn Gott dein Leben prägt, dann kann Großes geschehen. Möchtest auch du die Stimme Gottes hören und ihr folgen? Gott schenkt dir seine Gegenwart. Er schenkt dir seinen guten Geist. Er schenkt dir die Gemeinschaft Jesu alle Tage bis an der Weltende. Und so darfst auch du erleben, wie du von Gott geprägt wirst, ein Mensch zu werden im Sinne des Herrn, sanftmütig und von Herzen demütig. Hier ein wahrer Levit.